Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Siedgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin.
Moin.
So, wir haben mal wieder ein Update. Endlich ist mal wieder was los bei Google. Nach dem letzten Update im Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es jetzt im März ein neues Google Core Update. Und da wollen wir mal kurz drüber reden. Gibt so ein paar Kleinigkeiten, über die wir sprechen können, und dann auch, lass uns noch kurz drüber reden, wie wir grundsätzlich vorgehen. Wir hatten ja schon mal eine extra Folge zu Core-Updates und wie wir uns verhalten. Aber da wir, ich glaube, wir sind beide ein bisschen wieder darauf aufmerksam geworden, weil wir auf LinkedIn einen Post gesehen haben und nicht nur einen, mehrere Posts gesehen haben, wo Leute schon wieder schreiben, oh Gott, ein Update, und ich habe jetzt schon empfohlen, X zu machen bei meinen Kunden und Y. Und das widerspricht ja so komplett unserem Vorgehen eigentlich.
Total, ne? Total.
Lass mich mal kurz alle abholen und den News-Part sozusagen hier raushauen. Also es gab ein Google Core Update, angekündigt natürlich von Google, gestartet hat es am 13. März. Es soll ungefähr 2 Wochen dauern, so wie das üblicherweise eigentlich immer passiert. Und wie üblich wurde es angekündigt über Twitter, über LinkedIn. Und da gab es so eine Kleinigkeit, die ich ganz spannend fand. Wir haben das im Dezember bei dem Core-Update schon gesehen, und dieses Mal war es eben bei der LinkedIn-Ankündigung mit drin, bei der Twitter-Ankündigung von Google nicht. Dieser kleine Zusatz, dass das Update, beziehungsweise dass Google die Bemühungen fortsetzt, mehr Inhalte von Creatoren sichtbarer zu machen. Das ist ja etwas, was Google mit dem HCU und sowas schon lange probiert, und da reden wir auch gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber kurz noch die Info, falls du das auch mitgekriegt hast, es gab Vermutungen, dass das Update schon früher losgegangen ist, weil die Sensoren für sowas, so diese SEMrush, der SEMrush-Sensor und ähnliche, haben schon vor dem 13. März ziemliche Schwankungen gezeigt in den amerikanischen SERPs. Die wurden zurückgewiesen, also das war so eine Vermutung von vielen, weil eben viel Bewegung war. Aber Glenn Gabe, der ja sehr bekannt ist, ich glaube weltweit einer der bekanntesten SEOs, hat sich da mit Google mal auseinandergesetzt und mal nachgefragt, und die haben gesagt, nee, das ist nicht schon früher ausgerollt worden, aber wir können natürlich nicht ausschließen, also das ist der Teil jetzt wieder von uns hier, wir können natürlich nicht ausschließen, dass es da nicht Änderungen in anderen Systemen gab, die natürlich jederzeit einen Einfluss haben können. Wir wissen ja, bei Google läuft wahrscheinlich täglich ein Update, ja. Und manche Systeme haben halt einen größeren Einfluss als andere. Das mal zu diesem News-Teil. Und da würde ich sagen, lass uns mal kurz drüber reden. Eben, ich finde es spannend, dass dieser Zusatz mit drin steht bei der Ankündigung, dass Creator sichtbarer gemacht werden sollen, ja. Was Google ja schon seit längerem probiert. Im Oktober letzten Jahres war dieser Summit, so ein Treffen, ich glaube, der hieß Web Creator Summit, den Google einberufen hat. Da wurden Creator eingeladen, zum HQ zu kommen von Google, und da wurde im Prinzip so ein bisschen, ich glaube, es war ein bisschen PR natürlich auch, drüber geredet, so, hey, lass uns doch mal austauschen, wie wir euch Publishern, euch kleinen Publishern besser helfen können, wie ihr die Entwicklung seht und sowas. Und ich meine, immerhin, man konnte seine Meinung abgeben, also ich nicht, ich war nicht eingeladen, du auch nicht, frech. Also muss man auch mal sagen an der Stelle, Google, das ist ein Affront gegen uns, den nehmen wir persönlich. Ja,
nächstes Jahr würde ich auch gerne, oder dieses Jahr würde ich auch gerne ins Headquarter, bitte.
Ja. Ja, bitte, wir hätten gerne unsere Tickets, dankeschön. Und es ist spannend, dass es jetzt in den Ankündigungen mit drin steht. Was passiert, wissen wir natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch Googles Versuch ist, wirklich kleinere Creator mehr zu pushen, weil sie sehen, dass KI-Tools bei generischen Anfragen und also KI-Suchtools immer besser sind.
Ja.
Und Google halt eine Sache besonders gut kann, über die Jahre sehr, sehr fein getuned hat, und das ist, relevante Inhalte zu finden und vor allen Dingen auch im News-Bereich schnell relevante Inhalte zu finden. Und ich denke, Das ist so einer der Ansätze, der dahinter stecken könnte, ne?
Ein möglicher Ansatz, ja.
Ja, man kann natürlich noch mehr reininterpretieren.
Also generell muss man halt natürlich sagen, ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass Google beziehungsweise ja die Verantwortlichen auch erkannt haben und das dann auch die Algorithmen dementsprechend bewerten sollen, dass tendenziell kleinere Creator, die halt wirklich Wert legen auf guten Content, die sich wirklich Mühe geben, dass die halt wirklich relevanten relevante Texte, Inhalte, Infografiken und so weiter wirklich erstellen, darauf Wert legen und den Leuten wirklich einen Mehrwert bringen wollen und nicht nur einfach, okay, ich habe jetzt einen Text, wie kriege ich den Text gut gerankt? Ne, das ist dann immer das, was auch Google sagt, okay, das ist halt für Suchmaschinen erstellt, der Text, und du solltest oder man sollte immer für die Leute erstellen, People-Focused oder People-First-Content. Und es, diesen Begriff oder diese Bezeichnung, da läuft man immer mehr oder immer häufiger in den letzten Monaten über den Weg, dass man praktisch Inhalte zuerst für Menschen erstellen soll und nicht für Suchmaschinen. Also dass praktisch die Suchmaschine nicht den Fokus setzt bei der Content-Erstellung, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich dieses Thema bestmöglich aufarbeiten, um meine Zielgruppe bestmöglich da abzuholen, ne, und da wirklich den größtmöglichen Mehrwert zu bieten mit meinem Content, weil ich die besten Tipps gebe, weil ich meine persönliche Erfahrung reinbringe und so weiter und so fort, ne, hier ein Shoutout an der Stelle an die letzte und vorletzte Folge, glaube ich, oder die vorvorletzte auch noch, mit der Erfahrung und alles das, was praktisch guten Content ausmacht, und ich glaube, dass dieser Fokus jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr in das Update reinkommen soll. Inwieweit es dann wirklich der Fall ist, das muss man dann immer, nachdem das Google-Update ausgerollt ist, das dauert wahrscheinlich jetzt noch eine Woche ungefähr. Und dann kann man das auch final bewerten. Das ist leider in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, wie Google das sich wahrscheinlich auch erhofft hatte mit dem Update. Na, da gab es dann auch so Rollbacks und so weiter, das gab es ja schon öfter. Aber ich hoffe, dass tatsächlich dann auch kleineren Publishern und kleineren Creatoren, wie man es heute im Neudeutschen so sagt, wirklich die Chance gegeben wird, damit richtig, richtig guten Content wieder ein bisschen mehr vorzumarschieren und eben nicht nur den großen Publishern mit extrem starken Domains den Vorrang oder den Push gibt. Ich hoffe es.
Wäre schön.
Wäre es, weil, wie gesagt, ich auch der Meinung bin, dass kleinere Creator, zum Beispiel auch, ne, ich würde dich jetzt auch als kleineren Creator zählen, der jetzt nicht über 500 Artikel oder über 1000 Artikel auf der Website hat, und Millionen von Klicks im Monat, wo ich weiß, da ist wirklich Herzblut hinter dem Content. Du möchtest zum Beispiel auch, dass der Content wirklich super gut ist, bestmöglich die Leute abholt und informiert und eben nicht nur vor dem Hintergrund, okay, warte mal, dieses Keyword in die H1, da die in die H2, da in den Absatz. Natürlich ist das auch am Rande wichtig, definitiv. Auch sowas wie semantische Keywords, ne, Synonyme, Begriffe, die mit diesem Thema immer wieder genannt werden. Ne, so kriegt man zum Beispiel raus mit so Tools wie Termlabs oder so. Ist immer noch, hat seine Daseinsberechtigung, auch wenn ich kein extremer Fan davon bin. Aber man muss natürlich semantisch auch schauen, dass man da das SEO gut auf die Straße bekommt. Aber trotzdem, der Fokus sollte sein, einen möglichst optimalen Artikel zu erstellen im Sinne von, ich möchte richtig gute Tipps geben, ich möchte das Thema richtig gut aufarbeiten, alle relevanten Aspekte da beleuchten und dementsprechend halt auch die beste Ressource am Markt bieten. Und das muss natürlich dann auch mit dementsprechendem guten SEO kombiniert werden. Aber ich hoffe, dass eben das mit dem Google-Update noch ein bisschen mehr rauskommt in Zukunft.
Ja, wäre schön, wenn nicht mehr nur Reddit vorne überall steht und die ganzen großen Publisher, sondern ein bisschen mehr Abwechslung auch wieder reinkommt. Und aktuell ist es so, dass wir bei dem Update jetzt schon sehr, sehr starke Schwankungen sehen in den SERPs in Amerika. Da zeigen die, der SEMrush-Sensor zum Beispiel zeigt da ganz krasse Volatility an, also ja. Ganz krasse Bewegung. Hier in Deutschland ist noch nicht so viel. Also wenn man auf den Sensor guckt, dann passiert hier gefühlt gar nichts. Ich habe schon gesehen, Johannes Beuys von Systrix hat auf LinkedIn gepostet, ein kleines Beispiel, nämlich werstreamtes.de, wo man im Sichtbarkeitsindex schon sehen kann, dass zu dem Zeitpunkt des Updates ein kleiner Einbruch stattgefunden hat. Und er schreibt auch, dass werstreamtes.de bekannt ist für Schwankungen nach Google Core Updates. Ja. Das heißt, es scheint, also es ist natürlich nur ein Beispiel, aber es kann gut sein, dass es schon hier ausrollt. Wir sind ja gerne mal ein bisschen hinten dran. Zuerst passiert das ja in Amerika, es ist ja nicht überall parallel. Bei SEO Südwest, ich glaube, Christian Kunz hat es geschrieben, hat er auch drei Beispiele gepostet für verschiedene Jobbörsen. Und deren Sichtbarkeitsindex, bei denen auch schon erste Anzeichen zu sehen sind für Veränderungen in der Hinsicht negativ, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, es kann gut sein, dass es hier jetzt auch schon stattfindet, während du den Podcast hörst. Aber wie üblich, wenn Google sagt, es dauert 2 Wochen, bis das ausgerollt ist, heißt das, dass das in Amerika so ist. Und es heißt auch nicht, dass danach nichts mehr passiert. Also, wie üblich, da, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen,
ja.
Ruhig bleiben. Ganz wichtig. Ja. Also zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall keine Reaktionen darauf haben. Natürlich verfolgen, gucken, was passiert. Wir haben ja letztens SEOGETS als cooles Tool genannt, wo du wirklich auch basierend dann auf Themen viel, viel besser tracken kannst, was passiert. Aber an sich ist mein Ansatz, nach der Veröffentlichung von so einem Update mal 4 Wochen auf jeden Fall keine Reaktionen auf das zu zeigen, was passiert. Weil während das Update ausrollt, wird viel gemischelt, wird viel ausprobiert. Es kann in der Zeit passieren, dass man super droppt, dass man gleich wieder hochkommt, dass man hin und her geworfen wird und andere ja auch. Und dadurch wird man selber wieder beeinflusst. Und auch nach dem Update braucht es ja so ein bisschen eine Zeit, bis sich das beruhigt. Das ist wie ein Wasser, wo Wellen sind ohne Ende, auch wenn die großen Wellen weg sind. Es dauert einfach, bis das Wasser wieder ruhig ist. Deswegen, ja, was sagen wir, ne? So 4 bis 6 Wochen ist eigentlich immer so unser Zeitraum, den wir nennen, ne? In dem man nichts macht.
Ja, eigentlich schon. In der Regel schon.
Einfach mal ruhig bleiben, gucken, was passiert, sich informieren, auch über Social Media kriegt man ja viel mit von anderen, was die so posten. Und Reaktionen würde ich erst 2, 3, 4 Wochen nach dem Fertigstellen des Ausrollens machen oder tätigen. Und auch da ist ja die Sache, wie Yannick gerade gesagt hat und wie wir seit fast 140 Folgen sind es mittlerweile sagen, wahrscheinlich wird die Reaktion darauf sein, falls was Negatives passiert ist, den Nutzer wieder in Fokus zu stellen. Die Suchintention mehr in Fokus zu stellen. Außer du hast jetzt ganz krass in den letzten Monaten Black Hat Backlink Building betrieben, ist wahrscheinlich der Ansatz zur Erholung der gleiche, wie er eigentlich immer ist und der gleiche, wie grundsätzlich der SEO-Ansatz sein sollte, oder?
Ja, und in dem Zusammenhang ist auch wichtig nochmal zu betonen, man muss jetzt nicht in blinden Aktionismus verfallen. Also eben, wie du gesagt hast, ne, den Nutzer erstmal wieder in Vordergrund stellen, auch bei zukünftigem Content, vielleicht auch bei aktuellem Content, zu überlegen, wo kann ich denn eventuell noch ein bisschen mehr Insights einbauen, die wirklich weiterhelfen, die auch aus meiner persönlichen Expertise oder Erfahrung her kommen. Aber nicht, man muss jetzt nicht in Panik verfallen. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, okay, man ist da in Anführungsstrichen betroffen, hat ein bisschen hat deutlich Sichtbarkeit verloren, etwas Traffic verloren, auch wichtige Rankings teilweise verloren, dann sollte man dennoch nicht jetzt in Panik geraten und sagen, okay, warte mal, ich passe jetzt auf der Seite diese Sachen an, da Onpage mache ich jetzt das und da nehme ich die interne Verlinkung raus und da füge ich die ein und so weiter und so fort. Ich mache jetzt vielleicht meine Navigation anders, weil die ist sowieso nicht ganz so übersichtlich. Alles schön und gut, bloß nichts überstürzen, erstmal ganz in Ruhe abwarten, was so die nächsten 2, 3 Wochen auf jeden Fall bringen, eher die nächsten 4 Wochen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, und dann zu überlegen, okay, was ist an meinem Content prinzipiell nicht so toll oder nicht so gut, wie es vielleicht sein könnte, gibt es übergeordnete Themen, wie eventuell auch zum Beispiel solche Sachen wie UX, die man generell etwas optimieren kann, wo man nacharbeiten kann, wo man vielleicht auch das Layout ein bisschen umstrukturieren kann, wenn man so Templates hat für den Blog, für Kategorieseiten oder sonst was, wo man einfach sagt, okay, danach fühlt man sich etwas wohler als Kunde, wenn ich auf die Website komme oder als Leser, was auch immer. Und dann zu sagen, perspektivisch, was könnte ich denn langfristig verbessern? Aber man muss jetzt nicht diverse On-Page-Kriterien oder On-Page-Maßnahmen umsetzen. Hauptsache, dass man da ein besseres Gefühl hat, weil das bringt in den meisten Fällen nichts und manchmal verliert man sogar noch mehr. Ne, das ja, muss man nochmal dazu sagen, dass man jetzt nicht in Panik irgendwelche Maßnahmen schnell umsetzen sollte.
Ja, auf keinen Fall. Man sollte es auch gut analysieren. Korrelation ist auch nicht immer Kausalität, muss man beim SEO auch immer mit reinwerfen. Und wenn wir das Szenario haben, dass man in diesem Zeitraum jetzt mit einer Seite negative Auswirkungen feststellt, muss das ja auch nicht zwingend heißen, dass man etwas direkt falsch gemacht hat. Es kann ja auch einfach sein, dass Google merkt, dass deine Konkurrenz etwas einfach schon seit langem besser macht, aber es jetzt erst merkt.
Ja.
Also es heißt ja nicht, dass man selber wirklich aktiv was Negatives tut. Es kann ja auch einfach sein, dass andere etwas ein wenig besser gemacht haben als du oder anders gemacht haben als du, Google das jetzt belohnt und ohne dass du was falsch machst, sind die anderen nach vorne gepusht worden, wodurch du natürlich dann nach unten gepusht wirst. Das heißt, nicht immer ist ja auch ein direktes Eigenverschulden in Form von Fehler machen eine Ursache, sondern es kann ja auch einfach sein, dass andere halt gut sind und je ja. nachdem, in welcher Branche man ist, gibt es halt andere, die auch SEOs haben oder die selber SEO sind oder ein großes Team haben und dann passiert es halt auch einfach, dass man Rankings verliert und Sichtbarkeit verliert, weil andere sie gewinnen. Ne? Also es ist ja nicht immer ein aktiver Fehler, den man gemacht hat.
Ja.
Und da ist es dann ganz, ganz wichtig, in Ruhe, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, wirklich in Ruhe zu analysieren, was ist passiert, wo haben wir an Sichtbarkeit verloren, ist es in gewissen Themenbereichen, ist es in gewissen Seitentypen, bei Online-Shops vielleicht sind die ganzen Kategorien oder sind viele Kategorien abgeschmiert, die Produktseiten aber nicht oder andersrum, und dann zu analysieren, was können die Ursachen sein in Form von, was ist auf unserer Seite los, was ist jetzt in den SERPs vorne, ja. Was ist in den SERPs passiert? Weil wie üblich, wir sagen es immer wieder, Google zeigt uns mit den SERPs, was sie sehen wollen. Wenn vorne was anderes ist als das, was du hast, passt dich ein wenig mehr an. Und gerade nach Updates passiert das eben gerne mal, dass Google-Systeme andere Dinge belohnen, als es bisher der Fall war. Und dann müssen wir da einfach analysieren und sehen, können wir das bei uns auch machen? Gibt es einen Weg, wie wir uns annähern können, ohne komplett neu anzufangen? Und den gibt es meistens. Und
ja.
Ich denke, wir können einfach generell sagen, solange man den Fokus auf den Mensch legt, ist man am sichersten vor Google-Updates. Das ist so meine Einstellung. Man ist nie sicher, das ist ganz klar,
ja.
Aber man ist am sichersten, wenn man sich auf der guten Seite der Macht befindet und Inhalte für Menschen erstellt. Natürlich auch mit einem SEO-Blick, ist ja ganz klar. Aber wenn der Search-Intent gut erfüllt wird, wenn der Inhalt gut aufgebaut ist, wenn die Nutzersignale gut sind, ist, finde ich, das beste Schild, das man sich aufbauen kann, um gewappnet zu sein gegen Updates, oder?
Definitiv. Wie gesagt, also Google geht es mittlerweile extrem viel um den Nutzer, um die Nutzer, um auch die Nutzer der Suchmaschine, weil sie wollen halt nicht unnötig Anteile verlieren an sowas wie Perplexity, Bing und Co. DuckDuckGo ist mittlerweile ja auch regelmäßig dabei bei Traffic Referral. Auch zum Beispiel bei meinen Projekten sehe ich es immer wieder, dass auch ein Teil jetzt mittlerweile von DuckDuckGo kommt, von der Suchmaschine. Ecosia ist manchmal dabei. Und Google möchte einfach, hoffentlich, ne, aber das ist das, was ich auch so in den letzten Wochen immer wieder so mitbekomme, Google möchte einfach extrem zufriedene Nutzer haben. Ne? Die möchten relevante Suchergebnisse bieten, die möchten gute, seriöse Suchergebnisse bieten und keinen Schund, was manchmal nicht immer gut klappt. Ne? Das kennen wir alle, immer noch leider. Aber Google ist meiner Meinung nach trotzdem nach wie vor sehr bemüht, da entgegenzuwirken, da auch in Zukunft gute Ergebnisse zu bieten und dementsprechend auch Websites zu bieten, die, wie du gesagt hast, auch die Nutzer in den Vordergrund stellen, Nutzer zufriedenstellen mit guten, seriösen und verlässlichen Infos. Und das sorgt ja wiederum auch dafür, dass die Nutzer weiterhin gerne Google nutzen als Suchmaschine, um Informationen zu finden, weil eben dann auch weil man dann eben auch als Nutzer merkt, okay, wenn ich was suche, ich krieg gute Infos, ich krieg gute Quellen, die Suchergebnisse passen genau zu dem, was ich gesucht habe, und dann werde ich ja theoretisch auch das nächste Mal wieder Google anschmeißen, nicht irgendwie in Perplexity oder ChatGPT gehen, was ja mittlerweile ein bisschen zugenommen hat, aber immer noch so ein Bubble-Thema ist, ne, so ein Marketing-
Voll.
Und CEO-Bubble-Thema, ne, alle, die so irgendwie ein Business-Owner sind, klar spielen die damit rum. Der Otto Normalverbraucher, ne, wie auch privat, habe ich es ab und zu mal genutzt in der letzten Zeit, habe dann aber auch gemerkt, es ist mir einfach irgendwie zu umständlich, muss ich sagen. Ich schmeiß lieber schnell Google an, google das rein und suche mir dann Suchtreffer, anstatt da extra so einen Prompt zu formulieren und dann zu warten auf die Antwort und dann die Quellen anklicken und gucken, wo hat er das eigentlich her? Ich bin immer noch nach wie vor misstrauisch, aber anderes Thema. Ja, von daher ist, glaube ich, Google sehr, sehr bemüht, da den Nutzer wieder oder immer mehr in den Fokus zu stellen.
Ja, voll. Und ich meine, Google macht das natürlich nicht aus purem Altruismus. Google will Geld verdienen am Ende. Und deswegen wird wahrscheinlich Google immer das machen, was die Leute bei Google hält. Ob das jetzt für uns Creator gut ist oder nicht, ist denen egal. Die machen das, weil sie Geld verdienen wollen und ihre Stakeholder sehen wollen, dass alles läuft. Da das eine kleine News-Folge ist und wir eigentlich mit dem Google-Update-News durch sind, würde ich einfach noch eine Kleinigkeit mit reinwerfen, die ich ganz spannend fand. Und du hast es gerade angesprochen, dass dir oft KI da zu nervig ist oder du denen nicht glaubst. Und da gab es eine super spannende Untersuchung von dem Columbia Journalism Review. Die haben so eine kleine Studie durchgeführt, oder was heißt klein, sie haben eine ordentliche Studie durchgeführt, wie gut die KI-Suchmaschinen sind bei News. Und da gibt es ein paar ganz spannende Zahlen, wir verlinken das in den Shownotes, dann kannst du dir das gerne angucken, ist super aufbereitet mit allen Zahlen, die die gefunden haben. Aber einfach ein paar spannende Sachen, dass du einfach auch mal noch weißt, wie der Stand ist. Weil wie Yannick sagt, klar werden die Suchen mehr über diese KI-Suchmaschinen. Aber wenn wir rauszoomen und aus unserer Bubble rausgehen, ist es ja immer noch gar nichts im Vergleich zu dem, was bei Google zum Beispiel passiert. Und es liegt mitunter auch an diesen Zahlen, die wir hier sehen, weil eben man kann dem Ganzen nicht glauben. Also ich werfe einfach mal drei Sachen mit rein hier. Die mehr als die Hälfte der Antworten von Gemini und Grok 3 hatten als Quellenangabe erfundene oder fehlerhafte URLs. Also das ist einfach, finde ich, schon krass. Das ist A, mehr als die Hälfte, und B, suggeriert es ja, dass es eine Quelle gibt. Und man klickt nicht unbedingt immer an, man will ja einfach sehen, gibt es eine Quelle, wo hast du das her? Aber wenn man dann wirklich drauf geht, mehr als die Hälfte dieser URLs waren falsch oder existierten gar nicht und wurden wirklich von der KI erfunden. Ja. Finde ich sehr, sehr krass. Wenn man über die ganzen KI-Tools, die getestet wurden, hinweg, also da war ChatGPT mit drin, Perplexity, Grok, Gemini und noch ein paar, wenn man über die alle hinweg guckt, haben die bei mehr als 60% der Anfragen falsche Antworten geliefert. Wie gesagt, wir sprechen über News. Es ging in dieser Untersuchung nur um News, nicht um andere Dinge. Bei generischen Sachen wissen wir schon lange, dass die dir sagen können, wie du einen Kaffee am besten zubereitest oder welche Toppings du auf eine Pizza machen solltest. Aber wenn es um News geht, große Probleme. Und auch noch eine dritte spannende Sache, die dabei rauskam, ist, dass die sehr unterschiedlich gut sind, was man ja erwarten kann. Zum Beispiel wird hier genannt, dass bei Perplexity 37% der Anfragen falsch beantwortet wurden, während Grok 3 94% der Anfragen falsch beantwortet hat. Das heißt, wir haben eine ultra große Diskrepanz zwischen den verschiedenen Tools. Und wie gesagt, nochmal, es bezieht sich nur auf News, darum ging's. Aber das ist eben auch das, warum ich vorhin gesagt habe, dass Google möglicherweise jetzt auch merkt, wir wollen mehr pushen, dass die kleinen Creator gezeigt werden, weil das ist das, was wir können. Wir sind gut da drin, die News zu finden, schnell zu finden, nicht nur von den großen Magazinen, sondern auch von kleineren. Und die KI ist da aktuell wirklich nicht nur unzuverlässig, sondern man sollte dafür, also man rennt häufiger in falsche Antworten als in richtige. Und das sagt eigentlich alles darüber aus, ob man das nutzen sollte oder nicht, ist nicht sehr zeitsparend, würde ich mal sagen, für News. Das wollten wir noch mit reinwerfen, passt dann nämlich gut dazu zu dem Thema. Wie gesagt, wir verlinken diese Studie gerne in den Shownotes, dann kannst du da mal reingucken. Es ist nicht lang, du musst da nicht viel durchlesen, aber es ist sehr interessant, um mal so den Stand auszusehen, weil wir, glaube ich, zum einen unterschätzen, was KI-Tools schon können, und zum anderen aber auch brutal überschätzen, was KI-Tools können, weil es eben einfach gut klingt. Und die KI kann Sachen gut klingen lassen. Und wenn die sogar URLs erfindet, dann sieht es halt aus, als wäre es echt, aber es ist es am Ende nicht.
Das ist halt das Problem, ne? Also es wird ja viel immer suggeriert, was so ist, was so als gegeben ist, als was als seriös und faktisch korrekt ist. Und dann merkst du, okay, ist einfach nicht so. Auch zum Beispiel, es werden war auch ein Thema bei Perplexity. Es werden teilweise die Quellen einfach schlichtweg falsch zitiert. Auch wenn die URL stimmt, auch wenn die Seite existiert und alles, es ist trotzdem teilweise so, dass du, das habe ich auch schon selber getestet und beobachtet und habe ich auch in meinem Erfahrungsbericht auf meiner Website geschrieben. Ich glaube, zu Perplexity war das, oder war das zum anderen, ich weiß schon gar nicht mehr, dass tatsächlich 1:1 ein Satz falsch wiedergegeben wurde, der wirklich so ein bisschen umgestellt, ein bisschen umformuliert wurde von Perplexity. Ich glaube, es war Perplexity. Und ich habe den Absatz dann gefunden oder den Textabschnitt gefunden auf der Webseite, aber es war so umgestellt, dass der Sinn dahinter ein ganz anderer war. Mhm. Und das Zitat dann eben auch nicht mehr richtig gepasst hat in dem Zusammenhang. Und das ist ja das extrem Schlimme, in Anführungsstrichen, dass du dann halt Zitate hast und denkst, ah, okay, cool, da ist ja sogar eine Quelle angegeben. Ach geil, jetzt übernehme ich das einfach. Ich weiß ja, von wo das jetzt kommt, kann sogar die Quelle angeben. Und wenn dann mal irgendwie mal jemand das wirklich checkt oder fact-checkt oder wie auch immer, dann merkt man, oh, scheiße, das ist ja eigentlich komplett falsch. vom Sinn her.
Ja.
Und das ist halt, finde ich, auch wenn das niemand irgendwie vielleicht rausfinden sollte, es ist für mich, könnte ich es trotzdem nicht mit mir und mit meinem Qualitätsanspruch vereinbaren, dass ich eine Quelle mit einer Aussage zitiere, die Quelle das eigentlich aber gar nicht so gemeint hat. Ne?
Richtig. Und dazu dazu kommt auch noch, dass super häufig, das kam in der Studie auch raus, ich weiß die genaue Zahl nicht, wie gesagt, lese es gerne nach, aber dass sehr häufig gar nicht die Primärquelle verlinkt wurde, sondern dann eine Sekundärquelle. Das heißt, da wurde dann irgendein Newsportal als Quelle verlinkt, was aber selber eine Quelle hatte. Und wie man das weiß, die News verdrehen dann gerne nochmal Sachen, schreiben es ein bisschen mehr auf Clickbait, damit es besser klingt oder mehr Leute klicken. Und Sekundärquellen sind nicht so gute Quellen wie Primärquellen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Schwachpunkt, der bei dieser Untersuchung rauskam. Machen wir den Sack zu. Wie gesagt, Google Core Update läuft. Mach dir jetzt keine Sorgen, verfolgt es langfristig, verfolgt es mit Ruhe. Wenn das Update durch ist, wart noch 2-3 Wochen, analysier das dann in Ruhe mit deinem Team oder alleine, was ist passiert. Keinen blinden Aktionismus betreiben, nicht einfach irgendwas jetzt auch den Kunden empfehlen. Lass die Kunden damit völlig in Ruhe, wäre meine Empfehlung. Was ich machen würde, wäre eine Info geben, da läuft was und wir beobachten das. Fertig. Und dann kann man alles weitere sehen, wenn man in die Analyse gehen kann. Auch wie üblich, stell den Nutzer natürlich in Fokus, wenn du dann irgendwas tust, in den nächsten 6 Wochen irgendwann mal. Und ja, dann haben wir unsere News-Folge hier im Kasten. Ich danke dir fürs Zuhören, mal eine andere Folge, aber ich denke, nichtsdestotrotz wichtig und uns auch immer wichtig eben zu sagen, Ruhe bewahren, jetzt nicht wild drauf loslegen und keine Panik schieben, auch wenn auf Social Media was anderes suggeriert wird häufig. Ich danke dir fürs Zuhören, hinterlass gerne Bewertungen. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.